Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Kilometerlange Felder, auf denen nur Mais wächst. So sieht die Realität in landwirtschaftlichen Großbetrieben oft aus. Ein internationales Forschungsteam plädiert dafür, dass auch große Betriebe in Zukunft diverser werden. Bisher wird oft befürchtet, dass die Landwirtschaft dann keine großen Erträge mehr abwirft. Das Team widerspricht dem. Ist die Landwirtschaft diverser, führt das langfristig zu besseren Ergebnissen. Das Team aus fast 60 Forschenden hat weltweit hunderte Anbauflächen untersucht und geschaut, was passiert, wenn verschiedene Strategien angewendet werden. Zum Beispiel eine Mischung aus Viehbetrieb und Ackerbau, das Anpflanzen von Bäumen, Hecken und Blühstreifen, die Verkleinerung der Felder und der Wechsel in der Fruchtfolge. Es zeigte sich, wenn das so gemacht wird, gibt es mehr biologische Vielfalt und auch mehr Ernährungssicherheit. Je mehr Strategien kombiniert werden, desto positiver ist der Effekt. Die Forschenden sagen, dass die Politik weltweit Landwirte fördern sollte, die auf solche Strategien setzen. Wo wir Musik beim Hören im Körper spüren, hängt offenbar davon ab, wie überraschend die Akkordfolgen sind. Das sagen Forschende aus Japan. Sie haben für ihre Studie rund 530 Testpersonen Musik hören lassen. Dafür haben sie vorab Songs aus den US-Billboard-Charts analysiert und daraus 4 Akkorde rausgefiltert, die sie in unterschiedlichen Abfolgen zusammengestellt haben. Die wurden den Testpersonen vorgespielt, während sie auf eine menschliche Silhouette schauten. Dann sollten sie anklicken, wo im Körper eine Akkordfolge bei ihnen besonders eine Reaktion auslöste. Ergebnis? Vor allem das Ende der Akkordfolge war wichtig. War sie vorhersehbar, spürten die Testpersonen die Musik besonders im Bauch und sie fühlten sich gelassen und zufrieden. Verlief die Akkordfolge überraschend, dann spürten die Menschen sie besonders im Herzen und fühlten zum Beispiel Freude. Das zeigt laut den Forschenden, dass wir Musik mit dem ganzen Körper spüren. Was wäre, wenn der Meeresboden nicht von Seeungeheuern bevölkert, sondern von vielen Tonnen Müll besetzt wäre? Auch beunruhigend, aber viel realer. Laut einer Studie der australischen Wissenschaftsbehörde CICERO und der kanadischen Uni Toronto könnten sich mittlerweile bis zu 11 Millionen Tonnen Plastikmüll auf dem Grund der Ozeane befinden. Es ist das erste Mal, dass eine Studie untersucht, wie viele große Plastikgegenstände wie Netze oder Plastiktüten den Meeresboden erreichen. Dank ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen konnten die Forschenden die Menge an Plastikmüll schätzen und die Orte, an denen er sich ansammelt. Ergebnis: Die Plastikverschmutzung am Meeresboden kann bis zu 100 Mal größer sein als an der Oberfläche. Mehr als die Hälfte der Plastikteile sinkt auf eine Tiefe von bis zu 11 Kilometern ab. Laut der Forschenden wird sich unser Plastikverbrauch bis 2040 verdoppeln. Es sei daher wichtig zu verstehen, wie und wohin der Plastikmüll ins Meer gespült wird. Wenn Eis zerbricht, dann zersplittert es in viele kleine Drei- und Vierecke. Dieses Muster gilt in der chinesischen Architektur schon seit Jahrhunderten als Vorbild für die sogenannten Eisstrahlenfenstergitter. Die Fenster setzen sich aus kleinen, zufällig angeordneten Drei- und Vierecken zusammen. Früher wurden diese Fenstergitter als Einbruchsschutz verwendet. Ein Wissenschaftler hat diese Struktur jetzt analysiert. Er hat traditionelle Eisstrahlenfenster untersucht und konnte 5 verschiedene Typen ausmachen. Alle 5 Typen folgen eigenen, aber ähnlichen geometrischen Regeln. Die Grundlage dafür ist immer ein Quadrat und das Innere wird je nach Typ in Drei- und Vierecke zerteilt. Dadurch entsteht ein Zufallsmuster mit besonderen statischen Eigenschaften. Dem Wissenschaftler zufolge sorgen die mehrwinkligen Verbindungen im Fenster für eine besondere Steifigkeit. Kein Wunder also, dass sie als Einbruchsschutz verwendet wurden. Der Wissenschaftler könnte sich vorstellen, dass das traditionelle Eisstrahlenmuster ein Revival erlebt als besonders stabile Struktur für große Glasflächen, zum Beispiel als gewölbtes Dach für ein Sportstadion. Er ist wichtig als CO2-Speicher und als Lebensraum, trotzdem wird tropischer Urwald weltweit noch oft zerstört. Letztes Jahr war es eine Fläche von umgerechnet fast 10 Fußballfeldern pro Minute. Insgesamt 3,7 Millionen Hektar. Das zeigt eine Analyse des Weltressourceninstituts WRI, einer Umwelt-NGO. Zwar ist damit laut WRI etwas weniger Tropenwald zerstört worden als im Jahr 2022, aber fast genauso viel wie in den Jahren davor. Zerstört wurden die tropischen Urwälder durch Abholzung und Brandrodung und dabei entstanden wohl letztes Jahr 2,4 Gigatonnen CO2-Emissionen. Das entspricht fast der Hälfte der jährlichen Emissionen fossiler Brennstoffe in den USA. Das Land mit dem größten Waldverlust ist immer noch Brasilien, obwohl die Rodung zurückgefahren wurde. Außerdem verschwand viel tropischer Urwald in der Demokratischen Republik Kongo, in Bolivien und Indonesien. Positiv schneidet Kolumbien ab, wo der Waldverlust im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert wurde. Die Menschen scheinen sich gerade gern zu gruseln. In der Literatur boomt gerade das Horrorgenre, zumindest im englischsprachigen Raum. Das meldet das Branchenmagazin The Bookseller, wie der britische Guardian berichtet. Die Daten zeigen, dass zwischen 2022 und 2023 der Verkauf von Horror- und Geistergeschichten um 54% gestiegen ist. Das war damit das größte Jahr für dieses Genre seit Beginn der Auswertungen im 19. Jahrhundert. Und auch jetzt verkaufen sich Horrorromane schon wieder deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Fachleute vermuten, dass dieser Boom daran liegen könnte, dass das Genre oft politisch ist. Sie haben dem Guardian gesagt, dass Horrorliteratur reflektiert, was gerade in der Welt los ist. Außerdem könnten Menschen jetzt in schwierigen Zeiten genießen, dass es den Figuren in Horrorromanen schlechter geht als ihnen selbst. Und hier noch ein Hörtipp in eigener Sache. Es gibt wieder eine neue Folge unseres Podcasts Update Erde. Darin erklären Anne und Matthias aus den Wissensnachrichten, was sich diese Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Naturschutz getan hat. In der aktuellen Folge klären wir, warum der Präsident von Botswana Deutschland 20.000 Elefanten schenken will und was das mit Artenschutz zu tun hat. Außerdem geht es darum, was der Sahara-Staub gerade bei uns anrichtet. Und am Wochenende kommt wieder eine Menge dazu von diesem Sahara-Staub. Anne und Matthias erzählen davon, dass es am ehemals dreckigsten Fluss Europas im Ruhrgebiet inzwischen wieder Biber gibt. Sie stellen eine Türklingel für Fische vor und sie gratulieren der Naturschützerin Jane Goodall zum 90. Geburtstag. Den Link zu Update Erde findet ihr hier in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova.